Lichthelden. Der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Gardena Pumpen. Gardena sagt vielen Dank an alle Feuerwehren und Blaulichtorganisationen für ihren unermüdlichen Einsatz im Hochwasser. www.gardena.com.
18.000 Feuerwehrnotrufe sind rund um das Jahrhunderthochwasser 2024 eingegangen. Alleine in Niederösterreich. Und jedes Mal, wenn jemand den Feuerwehrnotruf wählt, dann verbirgt sich dahinter eine ganz persönliche Geschichte. Oft eine völlige Ausnahmesituation, eine noch nie dagewesene Katastrophe. In Niederösterreich waren über 80.000 Einsatzkräfte im Hochwassereinsatz. Von allen Einsatzorganisationen und aus allen Bundesländern. In dieser Folge wollen wir einigen der Helferinnen und Helfer eine Stimme geben, damit sie ihre Geschichte erzählen können. Das ist der zweite Teil unserer großen Hochwasserreportage und damit Servus, Hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und wir starten diese Episode mit dem Bild, das ihr am Cover seht. Wahrscheinlich ist es das bekannteste Foto, das bei diesem Katastropheneinsatz entstanden ist. Ein PKW steckt fest. Eine Straße wird zum Fluss. Ein Feuerwehrfahrzeug und ein Funkwagen der Polizei eilen zu Hilfe, werden genauso vom Wasser eingeschlossen. Dann trifft der Hubschrauber ein. Diese Szene ist in Mackersdorf bei Neulenkbach im Bezirk St. Pöltenland entstanden. Und wir sprechen mit dem Kommandanten der Feuerwehr Neulenkbach-Stadt, Michael Mascher.
Die besondere Situation bei uns war sicher das am Sonntag dann. Also irgendwann in der Nacht war dann klar, dass es um Objektschutz nicht mehr geht halt und dass man schaut, dass mit den Leuten nichts passiert. Weil wir sind ja keine klassische Hochwassergegend in dem Sinn. Und das heißt, wahrscheinlich, wo das laufend ist, sind die Leute schon ein bisschen anders vorbereitet. Das ist ja bei uns eher nicht so. Und das hat dann halt dazu geführt, dass dann viele noch im Haus waren und so weiter und dass wir dann angefangen haben in der Nacht, mehr oder weniger die Straßenzüge, die nehmen, bossen, so weiter geht, zu evakuieren. Das heißt, die Leute überreden, dass weggingen. Es ist teilweise geglückt, teilweise nicht. Und dann am nächsten Tag haben wir doch etliche, also über 70 insgesamt dann, aus ihren Häusern holen müssen. Ganz besonders war es natürlich in den zwei Katastralgemeinden Innsbruck und Mackersdorf, vor allem Mackersdorf, da gibt es eine Siedlung, die bekanntermaßen schon in so einem gefährdeten Gebiet steht. Und dort haben wir unsere Feuerwehrzüge einsetzen müssen, dass wir die Leute rausbekommen aus den Häusern. Ja. Das war mal so das Einschneidende und natürlich dann die Geschichte, dass es auf der Bundesstraße bei uns ein Auto in einen Acker gespült hat und das Wasser immer weiter gestiegen ist und eine Frau dort eingeschlossen war. Und dann eben unsere Kameraden versucht haben, die dort noch irgendwie rauszubekommen. Und die Strömung war ziemlich stark war und die auch ihren Hund nicht dort allein lassen wollte in dem Auto. Und ja, im Endeffekt war dann das nicht möglich, die mehr auf dem direkten Wege dort wegzubekommen und unseren Kameraden. Und dann haben wir halt einen Hubschrauber anfordern müssen. Das war dann ein Blackhawk vom Bundesheer im Endeffekt, der dann so bei unseren Kameraden, also die Dame mit dem Hund dort halt retten hat müssen, aber auf dem direkten Wege kein Zurückkommen mehr war zu den Feuerwehrfahrzeugen. Ja. Es war dann schon die Gefahr, ne, dass halt, ja, dass wir einen Kameraden weniger haben, muss man schon sagen. Ne. Das ist dann schon ein spezielles Gefühl, wenn man da wartet, dass dann die positiven Nachrichten kommen, dass dann alles Gott sei Dank gut abgelaufen ist. Ne.
Da hört man klar eine Schwere in der Stimme eines Feuerwehrkommandanten. Es war eine ganz klar brenzliche Situation. Und ich habe mit dem Gruppenkommandanten aus der Mannschaft von Michael Mascher gesprochen, Christian Fuchs. Er war Fahrzeugkommandant im SRF, im schweren Rüstfahrzeug. Sie haben im Neulenkbacher Gemeindegebiet gerade die Bevölkerung evakuiert. Da ist eine neue Alarmierung eingetroffen, eine Menschenrettung. Ein Fahrzeug ist von den Wassermassen überrascht worden und die Lenkerin ist im Fahrzeug eingeschlossen. Christian war es sehr wichtig dazu zu sagen, dass diese Fahrzeuglenkerin eigentlich nichts falsch gemacht hat. Es hat zwar einige Straßensperren gegeben, aber diese Straße, die war noch frei. Das Wasser ist einfach so schnell gekommen, dass niemand mehr reagieren konnte. Aber Christian, wie seid ihr denn mit eurem Einsatzfahrzeug dort noch hingelangt?
Prinzipiell das Hinfahren war einmal für unser Fahrzeug kein großes Problem. Aber erst dann, wirklich kurz bevor wir bei ihr waren, war 100 Meter vorher, da hat man sie schon gesehen im Wasser, also noch im Auto sitzend. Aber nicht mehr auf der Straße, sondern schon abgetrieben in Richtung Bach. Weil dort durch die Niederschläge, durch die Extremen, ist dann eigentlich ein Fluss entstanden, wo nie einer war. Das heißt, einmal über die Hauptstraßen quer drüber. Ja, die letzten 100 Meter waren dann ein bisschen spannender, weil dort da wirklich schon eine Strömung war. Und dort, wo wir uns dann hingestellt haben, da waren ca. 30 cm Wasser. Also es war halt nicht so das Problem, die Höhe, sondern eher die Kraft von der Strömung. Ja, wir haben anfangs gar nicht gesehen, sie hat irgendwas bei sich gehabt. In der schwarzen Sorge, ich habe es in dem Moment selber nicht gewusst, ist das jetzt ein Kleinkind oder was? Das hat sich dann rausgestellt, es war ein kleiner Hund, den sie im Arm gehalten hat. Ja, natürlich im ersten Moment, man hat sie halt über die vielen Meter, wo sie eigentlich von der Straße schon weg war, man hat sie ja im Gesicht auch schon angesehen, dass sie unendliche Angst hat, dass sie auch schon durchnässt war und sie hat in uns einfach ihre Rettung gesehen. Und ja, wir haben dann mit einer Rettungsleine, ich habe mich ausgerüstet mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgeschirr, einer Rettungsleine und einer Rettungsweste, habe noch zusätzlich eine weitere Rettungsweste genommen in die Hand und bin dann zu ihr marschiert. Und das hat eigentlich alles noch relativ gut funktioniert. Und sie hat dann, das erste war einmal, die ist nämlich am Fensterbankel gesessen vom Auto. Das heißt, die Füße waren auf dem Sitz. Und sie ist so in dem Fensterraum eigentlich gesessen, weil das Auto dann auch schon geflutet war. Das heißt, im Innenraum vom Auto ist auch schon das Wasser gestanden. Leider schon ziemlich am Anfang von dieser Aktion habe ich mich an der Hand verletzt. Ich war nämlich gleich da, wo sie sich die Rettungsweste angezogen hat, hat mir die Füße weggezahlt und habe in einer Hand meinen Hund gehalten an einem Geschirr, was er angehabt hat, und bin unter Wasser gedruckt worden und habe mich dann probiert zum Aufzahlen am Auto und habe da irgendwo eine scharfe Kante erwischt. Und darum habe ich mich gleich am Anfang relativ ungünstig an der Hand verletzt, was dann die Situation nicht unbedingt leichter gemacht hat. Der weitere Plan wäre dann gewesen, nach der Schnittverletzung bin ich dann auf der Motorhaube gesessen und sie weiterhin im Auto. Der weitere Plan war dann der, dass wir mit einem Kranfahrzeug kommen, also dass wir ein Kranfahrzeug nachalarmieren. Wir haben das in der Lenkbach stehen, ein Wechselladerfahrzeug mit einem Kran, was schon relativ viel Eigengewicht hat. Das heißt, so von der Strömung her an sich kein Problem gewesen wäre. Ja, davor ist noch eine Polizistin wäre auch zu Hilfe gekommen, also zwei Polizistinnen. Eine hat beim Auto gewartet, die andere ist zu Fuß, die war 100 Meter vierer gegangen und dann haben wir ihr schon Zeit und probiert zu kommunizieren mit ihr, dass die stehen bleiben soll. Das ist dann bei ihr auch sehr schnell gegangen. Es ist dann sehr schnell geworden, dass auf einmal sehr viel Strömung da war. Ich habe die Füße weggezahlt und dann ist sie mitgerissen worden mit dieser Strömung. Und die hat sie dann etwa 10, 15 Meter neben uns auf einem Strommasten festgehalten. Dann ist von uns das Wechselladefahrzeug gekommen. Die Mannschaft hat einmal probiert, dass sie der Polizistin eine Rettungsweste mit einer Leine zugelassen. Ja, es war eigentlich dann schon eine ziemlich große Distanz und das hat das auch nicht unbedingt leichter gemacht. Es ist dann auch der Sturm noch gekommen, also so richtig böenartig, hat das auch nicht unbedingt leichter gemacht und die Strömung ist weiter gestiegen. Das Wechselladerfahrzeug war aber an und für sich wäre mein Plan gewesen in dieser Situation, dass man schaut, dass man einen Kran auspackt. Von der Reichweite wäre es gegangen, ich habe das Sicherheitsgeschirr auch gehabt, dass die mich mit dem Kran aufs Plateau holen, ihr zweites, also das Sicherheitsgeschirr mitnehmen, ihr dann anlegen und dass ihr sie dann auch im Sandgrund retten. Das hat aber dann nicht funktioniert, weil dann wieder die Strömung doch wirklich gestiegen ist. Strömung ist mehr geworden und der Wasserstand ist gestiegen, dass sich der Maschinist vom Wechselladerfahrzeug dagegen entschieden hat, den Kran auszupacken. Weil man hat auch nicht gewusst, wie ist der Untergrund. Man hat gesehen, wo ist ungefähr die Straße wegen der Verkehrsleitblöcke. Ja, das hat dann leider nicht funktioniert. Aber die waren ganz wichtig für uns, die was im, also auf den Auto gesessen sind, für die Dame und für mich. Nämlich, die haben dann ziemlich viel Strömung abgeleitet von uns. Das Wasser ist trotzdem gestiegen. Irgendwann habe ich dann gesagt, sie muss aus dem Auto raus, weil sie gesagt hat, sie hat kein Spiel mehr in die Füße. Sie war die ganze Zeit mit die Beinen im Wasser und war auch schon sehr unterkühlt. Und bei mir war es aber trotzdem, sie hat sich gut halten können und da ist keine Gefahr davon ausgegangen. Und erst dann, wo sie gesagt hat, sie spürt die Beine nicht mehr, habe ich gesagt, sie muss aufs Autodach rauf, weil es Wasser gestiegen ist. Und das war auch ziemlich schwierig, weil ich an einer Hand eben verletzt war, habe den Hund dann gehalten und geschaut, dass ich sie irgendwie mit letzter Kraft aus dem Auto rausziehe. Die hat natürlich auch mitgeholfen, aber Kraft hat nicht mehr viel gehabt, auch wahrscheinlich wegen der Unterkühlung und auch wegen ihrer Beine, die was so lange im Wasser waren. Ja, und dann ist mir dann irgendwann der Planer ausgegangen. Es hat dann geheißen, es kommt ein Hubschrauber, es kommt die Wasserrettung. Ein paar Minuten später ist schon der Christoph rausgekommen. Der hat Alpinpolizisten mitgehabt, die was genau eine Ausbildung für solche Fälle haben. Die hat der Christoph einmal angesehen. Und einer davon ist dann der Polizistin hingegangen. Die war die ganze Zeit, hat sie die im eiskalten Wasser bis zum Hals, hat sie die auf den Masten festgehalten. Und das war nämlich auch ziemlich lang, das war circa eine Stunde ungefähr. Und ja, er geht in Richtung Polizistin, wird mit der Strömung auch ein bisschen abgetrieben, hat sie leider verfehlt, schreit der Polizistin zu, dass sie loslassen soll. Er hat dann irgendwo eingefangen und dann sind die Richtung B19 gegangen, das heißt vom Acker und vom Bach weg Richtung Straße, wo zwar das Wasser gestanden ist, in dem Bereich weiterfuhren. Aber nicht so viel Strömung war. Das haben die beide geschafft und an der Stelle möchte ich mich noch mal bedanken bei dem Herrn, der was mit dem LKW, der ist mit einem LKW, ist der auf der Straße gestanden, hat sehr gut mitgearbeitet. Dann habe ich beide so ein Stückchen Vierer fahren und dann, dass er stehen bleibt, weil das natürlich die Notlösung gewesen wäre, dass wir da zu zweit Auto da ins Wasser reinhupfen und schauen, dass wir da irgendwie vom Bach weg zu ihr, zu dem LKW kommen. Und das hat sich aber sehr, sehr wichtig ausgestellt, weil der Alpinpolizist mit der Polizistin dann zu dem LKW zurück, wo wir sind und der LKW-Fahrer die beide dann in die Kabine reingeholt hat. Das heißt, in einem sicheren Bereich. Und ja, ein paar Minuten später habe ich schon einen zweiten Hubschrauber gehört. Das war dann vom Bundesheer Black Hawk und die haben zuerst dann ein bisschen gekreist über uns, haben sie die Situation angeschaut, weil natürlich auch die Stromleitung ein bisschen im Weg war und die Böen waren auch sicher für den Piloten eine große Herausforderung und dann, ja natürlich fühlt sich das auch wie eine Ewigkeit, einer vom Team vom Bundesheer ist dann mit einer Winde von Black Hawk runter und hat zuerst die Frau mitgenommen, ich habe bei einem Hund gehört. Das heißt, der hat ja ganz geschwind so schaut aus wie so ein Rettungsbohrer im Prinzip. Das ist ein ganz schneller Einhänger und mit dem sind sie dann aufgefahren mit der Winden, haben sie einmal eingeladen, den Hubschrauber. Der Hubschrauber war die ganze Zeit ein paar Meter über mir, also hat sich angefühlt wie ganz weniger Meter. Ne? Dann ist er nochmal runtergekommen, hat zuerst mir angehängt und sogar ein Rettungsgeschirr für den Hund mitgehabt, dass den Hund auch professionell angehängt und dann mit der Winden aufgehört. Und was ich im Nachhinein gehört habe, kurz nachdem ich von dem Auto herunter war mit dem Hund, ist das Auto auch gleich mal weggetrieben worden. Aber es war dann schon ziemlich knapp. Und ja, so ist die Geschichte dann ausgegangen. Ich möchte mich da bei dem Hubschrauberteam bedanken. Also, dass die überhaupt geflogen sind bei den Böen, was ich gar keine leichte Entscheidung für sie. Bei dem LKW-Fahrer, der was da unterwegs war und wirklich gut mitgespielt hat. Vor allem auch bei meinen Kameraden, die was alles von uns haben, dass sie uns irgendwie und aus dieser Situation rausholen. Ja, alle, die was da mitgewirkt haben, das war relativ hart. Alle.
Hm, Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Christian, vielen, vielen Dank, dass du deine Erlebnisse hier im Podcast schilderst. Christian hat ja von zwei Hubschraubern erzählt, die die Menschenrettung durchgeführt haben. Einmal das Bundesheer mit einem Black Hawk und einmal ein Christophorus-Hubschrauber, der Alpinpolizisten mit an Bord hatte. Deshalb habe ich mit Chefinspektor Johann Baumschlager telefoniert. Er ist Leiter des Referats Medien in der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Herr Baumschlager, das waren unglaubliche Szenen in Mackersdorf bei Neulenkbach. Was ist da aus Sicht der Polizei passiert?
Ja, absolut eine Top-Leistung von Alpinpolizisten. Wir haben ja seit geraumer Zeit diese Canyoning-Teams, die bestehen aus Alpinpolizisten und dem österreichischen Bergrettungsdienst. Und so wurden sie auch am 15.09. als Kompetenzteam Canyoning der LPD Niederösterreich zum Hochwassereinsatz kommandiert. Und bei der Anfahrt haben sie über Funk, nämlich die Kollegen Markus Bichler der Polizeiinspektion Kirchberg an der Bilder und Gruppeninspektor Putz von der Polizeiinspektion Lunds am See, wahrgenommen am Funk, dass es eine Kollegin gibt in Neulenkbach, die ja in Lebensgefahr ist, weil sie im Wasser abgetrieben worden ist. Sie sind also dann sofort zugefahren. Die Kollegin ist im Wasser abgetrieben worden und hat sich an einem Strommasten festgehalten und dann war es notwendig, sofort Hilfe herbeizuführen. Eine Bergung von der Luft war nicht möglich, so haben sie dann ihre Unterstützung unverzüglich angeboten, sind zwar, soweit es möglich war, zur Einsatzwirklichkeit zugefahren, sind dann die letzten 650 Meter bis zu der Kollegin, die sie tatsächlich schon bereits bis zum Hals unter Wasser befunden hat, sind sie gegangen, sich gegenseitig stabilisierend. Da hat das Wasser circa einen Meter höher gehabt. Die letzten 100 Meter ist der Gruppeninspektor Bichler zu der Kollegin geschwommen und hat diese dann teils schwimmend, teils gehend bis zu einem LKW gebracht, der dann die Kollegin und den Kollegen eben mittels LKW aus der Gefahrenzone gebracht haben. Für die Landespolizeidirektion Niederösterreich ist das ein absoluter Hero. Wir sind sehr stolz auf unseren Kollegen und man sieht ganz deutlich, dass dieses Canyoning-Team ganz, ganz wichtig ist, weil sie Neoprenanzüge tragen und dadurch viel länger im Wasser bleiben können als gewöhnlich.
Wir bleiben noch im Bezirk St. Pöltenland. Von Mackersdorf bei Neulenkbach geht es in etwa 20 Minuten mit dem Auto Richtung Westen. Dort kommen wir nach Böheimkirchen. In Niederösterreich waren in etwa 20 Feuerwehrhäuser selbst stark vom Hochwasser betroffen. Und das Feuerwehrhaus Böheimkirchen ist eines davon. Christian Kiss ist Zugskommandant in Böheimkirchen.
Ja, also in Summe war es bei uns so, dass wir ja den Michelbach und die Bärstein haben. Im gesamten Gemeindegebiet. Und die sind ja dann am Sonntag in der Früh über die Ufer getreten, haben dann quasi einen Fluss gebildet und haben eigentlich unsere Gemeinde, fast 80% der Ortschaft, überschwemmt und hat auch sehr viele eigene Kameraden getroffen. Also die Hotspots selbst waren Einsatzbereiche wie die Wolfsberggasse, das Florianigasse selbst und ja, die gesamten Straßenzüge rum mit Bäche und wie auch gesagt, unser eigenes Feuerwehrhaus neben der Bärschlinge
ist. Das ist ja eine unglaublich schwierige Situation. Einerseits ist deine Mannschaft selbst vom Hochwasser betroffen. Viele hatten selbst im Haus Hochwasser. Dann ist das Feuerwehrhaus betroffen und die Bevölkerung braucht auch Hilfe.
Ja, also einige Kameraden, die nicht so schwer betroffen waren, die sind selbst nur bei uns geblieben. Also wir haben ja unser eigenes Feuerwehrhaus aufgeben müssen. Wir haben unsere Fahrzeuge evakuiert, wir haben unsere Einsatzleitung in die Gemeinde verlegen müssen. Und ja, also jeder, der es irgendwie möglich geschaffen hat, der nicht so arg betroffen war, hat mit angepackt und alle anderen, denen haben wir versucht zu helfen, so gut es geht, aber die haben auch sehr viel eigentlich mit den Nachbarn und einigen möglichen zusammen Selbsthilfe vor allem gemacht. Also, ja.
Gib uns noch Einblicke in euer Feuerwehrhaus. Wie schlimm war die Situation und wie geht es euch heute?
Ja, also die Situation bei uns im Feuerwehrhaus war eigentlich so, dass wir um 5 Uhr in der Früh dann das Feuerwehrhaus aufgegeben haben, nachdem unser Vorplatz angefangen hat, sich zu füllen. Und eine Zeit lang, also zwei Kameraden sind für uns zurückgeblieben. Die haben das Feuerwehrhaus so quasi verteidigt, der Manfred und der Peter. Und die haben das mit den Pumpen versucht zu unterhalten. Nur ist bei uns dann im Keller, also zum Keller hin, ein Fenster gebrochen und da ist dann ein Bärschling quasi richtig eingetreten. Das war circa so, dass bei uns das Wasser drin gestanden ist im Verwaltungsbereich, circa Sockelhöhe. Unser gesamter Keller ist überflutet worden. Da drin unsere Batteriespeicheranlage für die PV-Anlage, die Wärmepumpe, die wir letztes Jahr neu bekommen haben, die hat es auch massiv erwischt. Unseren Jugendraum, die ganzen Einrichtungen für die Feuerwehrjugend. Und ja, also sie haben versucht, das alles bestmöglich zum Pumpen, was geht. Auch unsere Fahrzeughalle wurde teilweise überschwemmt. Und ja, wir haben dann gemeinsam mit der Gemeinde einen Aufruf gestartet für freiwillige Helfer, nachdem die Feuerwehr schon sehr viel mitgeholfen hat, dass die ersten Freiwilligen, die helfen wollen, gleich als erste Einsatzadresse des Feuerwehrhauses mit versuchen zu reinigen.
Und wie hast du den Zusammenhalt in Erinnerung? Was hast du da erlebt?
Also ich glaube, eins von den Sachen, die wir am meisten berührt gehabt haben, ist nämlich der Zusammenhalt in der Feuerwehr. Also nicht nur in der eigenen Feuerwehr oder in der eigenen Gemeinde oder im Unterabschnitt, sondern ich bin neben unserem Bürgermeister gesessen, dass unsere Partnergemeinde aus Böhmenkirch, das ist in Baden-Württemberg, angerufen hat, der Bürgermeister, unseren Bürgermeister. Und sie haben ihre Hilfe angeboten schon am Sonntag. Sie kommen nach Österreich, sie nehmen sie 8 Stunden Fahrt auf und sie sind dann am Mittwoch mit 17 Leuten plus Bürgermeister angerückt und haben da tatkräftig mit unterstützt. Also das war echt bewegend.
Von Böheimkirchen sind es nur 15 Minuten mit dem Auto nach Pottenbrunn, ebenfalls im Bezirk St. Pöltenland. Pottenbrunn war vom Hochwasser auch sehr stark betroffen und Einsatzkräfte sind auch überregional angerückt, zum Beispiel vom Kärntner Katastrophenhilfsdienst. Die Kärntner nennen ihre Katastrophenhilfsdienstzüge KAT-Züge. Und mit im Einsatz war Hanna. Hanna ist eine junge Feuerwehrfrau aus St. Michael ob Bleiburg im Bezirk Völkermarkt. Sie schickt uns immer wieder Fragen und Themenwünsche hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden ein. Heute schickt sie uns aber keine Frage, sondern eine WhatsApp-Sprachnachricht.
In Pottenbrunn haben wir von der Bevölkerung sehr viel Hilflosigkeit, aber auch Dankbarkeit erlebt. Und dafür, dass es halt mein erster Katastropheneinsatz war, war das schon ein bisschen überwältigend und überfordernd zu sehen, was die Menschen da eigentlich für ein Leid durchmachen. Wir sind von den Einheimischen auch mit Tee und Kaffee verpflegt wurden, weil sie selbst gesagt haben, bei ihnen steht das Wasser und sie kommen halt allein nicht aus und sie sind so dankbar, dass wir da sind. Und das habe ich dann natürlich sehr toll gefunden. Auch einfach diese Solidarität, dass wir was gekriegt haben, ist halt auch nicht selbstverständlich. Wir haben aber auch von der Feuerwehr Pottenbrunn sehr viel Dankbarkeit entgegenbekommen, weil deren Rüsthaus war halt auch überflutet und man hat halt gemerkt, dass sie halt auch schon wirklich körperlich am Ende waren. Und da finde ich es halt einfach ganz toll, dass wir als Katastrophenhilfszug sagen, okay, wir fahren raus, wir helfen. Und wenn die Kameraden draußen jetzt nur ein bisschen Freizeit kriegen zum Ausschlafen oder um die Familie zu sehen, ist es halt auch schon viel wert. Und allein deswegen mache ich das Ganze auch. Unsere Hauptaufgabe im Pottenbrunn war es, zuerst einmal Sonnseck zu legen, beziehungsweise Keller und Höfe auszupumpen. In weiterem Zuge ist dann beschlossen worden, dass wir in die Nacht einarbeiten. Da haben wir dann auch noch eine Straße leer gepumpt oder sagen wir so, das Wasser, was dazu grünen ist, wieder weggepumpt, damit halt die Häuser einfach nicht überlaufen.
Und gemeinsam mit Hanna waren eine ganze Menge Feuerwehrleute aus Kärnten in Niederösterreich im Einsatz. Hanna war mit dem KAT-Zug 5 der Bezirke Völkermarkt und Wolfsberg unterwegs und aus dem KAT-Zug 4, bestehend aus den Bezirken Feldkirchen und St. Veit an der Glan, war Brandinspektor Raphael Kalt von der Freiwilligen Feuerwehr Zweikirchen ausgerückt. Er war die Führungsunterstützung des Einsatzleiters. Gemeinsam mit dem Bezirksfeuerwehrkommandanten hat er die Einsatzarbeiten geleitet. Er hat in Stockerau, Höbersdorf und Untermallebern geholfen. Raphael, was waren eure Tätigkeiten genau?
Ja, die Grundtätigkeiten waren eben Keller auszupumpen, weil das Wasser, das in die Straßen gestanden ist, das ist schon weg gewesen, das ist versickert bzw. von den örtlichen Kräften bereits beseitigt worden. Aber da, wo wir rausgekommen sind, war eigentlich dann die grobe Tätigkeit, Keller auspumpen, Garagen auspumpen, den Leuten helfen, die Unwetterschäden zu beseitigen, Sonnsorgdämme, die aufgebaut worden sind, wieder abzubauen. Dämme, die aufgerissen worden sind, damit das Wasser wegrennt, da wieder zu sichern und teilweise noch stehendes Wasser aus Straßen und aus angrenzenden Äckern wieder abzupumpen. Und ein Teilaspekt, glaube ich, der ganz wichtig war, war auch diese moralische Unterstützung, dass man die örtlichen Feuerwehrkräfte, aber auch der Bevölkerung sagt, die Hilfe endet nicht nach 2-3 Tagen, wenn die Leute erschöpft sind, sondern es kommen immer wieder frische Kräfte nach und sie werden einfach nicht allein gelassen. Das heißt, die Feuerwehr bleibt so lange, bis der Einsatz beendet ist.
Also nicht nur viele Pumpen und helfende Hände, sondern auch mentale Unterstützung. Ist dir da vielleicht ein Moment besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, es war eine ganz witzige Situation eigentlich am Abend dann, wo die Tätigkeiten natürlich ein bisschen langsamer geworden sind und die Stimmung auch ein bisschen ruhiger war, weil einerseits der große Schaden schon behoben war wieder, weil das Wasser weg war und die Leute dann angefangen haben, die Keller auszuräumen. Ist halt bei einem Haus dann ein bisschen eine größere Sammlung an Weinflaschen zutage gekommen. Und der Besitzer hat dann alle Feuerwehrkräfte, die dort in der Nähe waren, auf einen Umtrunk eingeladen, weil er gesagt hat, einerseits, wir brauchen ja auch was zum Trinken und er kann sowieso nicht einkühlen. Und er muss schauen, ob das noch gut ist. Also müssen wir da halt eine kleine Verkostung machen. Und das war dann für uns auch ehrlich gesagt ganz nett, dass man mit denen auf einer ganz intimen Basis, sagen wir mal, darüber reden kann, wie es jetzt weitergeht, ob sie wissen, ob es die Versicherung zahlt oder wie das abgedeckt ist.
Der ganze Keller unter Wasser, Existenzängste, Socken nass, Stiefel nass, ja, und dann plötzlich eine schnelle Verkostung im gatschigen Keller mit Menschen aus einem anderen Teil des Landes, die man vorher überhaupt noch nie gesehen hat. Da rutscht man dann auf einmal zusammen. Aber es sind, wie du eh schon gesagt hast, vielleicht genau diese menschlichen Momente, die so einen Einsatz dann auch ausmachen. Raphael, wie viele Leute hast du im Einsatz gehabt?
Ja, angefordert waren einmal 100 Personen und dadurch, dass diese Hilfsbereitschaft bei uns aber so groß ist, haben wir dann schlussendlich 124 Mann und 27 Fahrzeuge in den Einsatz bringen können und die haben wir alle vor Ort in Niederösterreich dann einsetzen können und natürlich auch waren Sachen mit, zum Beispiel wie Boote oder schwere Kranfahrzeuge, die wir dann im Endeffekt nicht gebraucht haben, weil sich die Lage einfach über Nacht verändert hat, aber wir haben auch trotzdem jeden Mann gebraucht, der mit war.
Zum Beispiel Marcel Winscher von der Stadtfeuerwehr Voitsberg. Er postet auf Instagram unter Da Vinci und ich habe mit ihm telefoniert.
Also wir sind auf nach St. Pölten, genauer gesagt nach Grafendorf bzw. Obergrafendorf. Und wir haben da im Endeffekt nachher eben begonnen, Keller auszupumpen und auch das ganze Gerümpel wegzurahmen, was eben durch die Wasserschäden in den Kellern eben von den Bewohnern der Häuser eben ins Freie getragen worden ist. Das waren eben ganz große Müllberge, kann man dazu sagen. Und die haben wir eben nachher mit unserem Kranfahrzeug, das wir zusätzlich mitgehabt haben, eben auch entfernt. Und zusätzlich haben wir noch ein Versorgungsfahrzeug gehabt, da war ich eben auch dabei, dass wir im Endeffekt auch für die Verpflegung der Mannschaft und die ganzen Transporte durchgeführt haben. Wurscht, ob es jetzt darum gegangen ist, ob wir jetzt eben Güter wie Diesel und Benzin geführt haben oder andere Dinge oder Mannschaften zu anderen Einsatzstellen.
Wie war das für dich? Da fährt man stundenlang quer durch Österreich in einen Ort, von dem man vorher vielleicht noch nie irgendwas auf der Landkarte gesehen hat und hilft wildfremden Menschen. Was hast du da in Erinnerung?
Das Schlimme war ja das im Endeffekt für mich, wo ich viel zum Nachdenken gekommen bin. Wir haben ja im Endeffekt mit den Bewohnern viel zu tun gehabt, die sein ganzes Hab und Gut verloren haben durch das Hochwasser. Und die eben ganz schockiert und fertig waren mit den Nerven und eben gesagt haben, ja, so Hochwasser haben sie noch nie gehabt und sie hoffen, dass das nie mehr kommt und es ist einfach alles kaputt, gell. Und wir haben eben noch einen ganzen Tag mit den Aufräumungsarbeiten eben voll Gas gegeben auf gut Deutsch. Also wir haben geschaut, was geht in die paar Stunden, was wir oben waren. Und das Problem war nachher das, wir haben dann den Einsatz abbrechen müssen, weil im Endeffekt haben wir die Baustelle so hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben, weil das ganze Wasser ist wieder zurückgekommen. Das hat nachher im Endeffekt am Nachmittag wieder stark zu regnen begonnen und durch das ist nachher eben über die ganzen, weil die Böen schon so gesättigt waren mit Wasser und die ganzen Kanäle alle zu waren, ist einfach das ganze Wasser eben nachher wieder gestiegen. Der Spiegel von den Bächen ist gestiegen und es ist einfach noch alles wieder übergangen.
Und sogar das Feuerwehrhaus, dort wo ihr untergebracht wart, sogar dort hat es Überschwemmungen gegeben.
Genau so ist es. Wir haben nachher gegen 17 Uhr war das, glaube ich, den Rückzugsbefehl gekriegt, weil es war dann das Rüsthaus. Wir waren ja beim Rüsthaus Obergrafendorf eben stationiert. Da ist eben sozusagen die Einsatzleitung gewesen. Und wir haben eben von dort aus nachher eben die ganzen Einsätze abgearbeitet. Und im Endeffekt war es so, dass nachher gegen 17 Uhr das Rüsthaus dort wieder überflutet worden, wo es erst in der Früh ziemlich sauber gehabt haben und alles gereinigt und auspumpt gehabt haben. Und im Endeffekt hat es nachher wieder gleich ausgeschaut. Es ist wieder alles in der Wasser gestanden, auch im Rüsthaus selber.
Obergrafendorf liegt an der Pillach und die Pegelstände der Pillach waren immer wieder kritisch. Das Wasser ist zuerst zurückgegangen und dann wieder gestiegen. 10 Minuten mit dem Auto Richtung Süden liegt Hofstetten-Grünau, ebenfalls direkt an der Pillach. Und ich habe telefoniert mit Abschnittsbrandinspektor Walter Bugl. Er ist der Feuerwehrkommandant in Hofstetten-Grünau.
Normalwasserstand ist bei uns in der Pillach mit ca. 1,40 Meter und hat den Höchststand fast von 5 Metern erreicht gehabt. Ja. Wir haben am Freitag, ist eine steigende Tendenz gewesen, wir haben Freitag in der Nacht die Hochwasseralarmmarke, das ist bei uns bei 2,80 Meter. Werden wir von der Bezirkshauptmannschaft über die Platz St. Pölten alarmiert, Kontrollfahrten durchzuführen. Wir haben dann schon gesehen, dass es eine ziemlich massive Wassersteigerung gibt. Wir sind dann auf 3,30 und bei ca. 3,30 Meter, 3,50 Meter wird bei uns der Katastralgemeindeteil Mainburg auf der B39 schon überflutet. Für uns war das große Glück, muss man sagen, der Hochwasserschutz, der schon Tage vorher aufgrund der Prognosen von uns aufgebaut wurde, haben wir dann sehr viel erreichen können, dass die Ortschaft nicht total unter Wasser steht. Aber wir haben dann natürlich immer mit den Feuerwehren des Abschnittes von Frankenfels bis nach Hofstetten Kontakt bekommen. Und da haben wir dann weiter erfahren, dass auch von der rückwärtigen Talseite immer mehr das Wasser zum Steigen begonnen hat. Und dadurch wurden auch in den Gemeinden dann Hochwasseralarm, Zivilschutzalarm ausgelöst. Und es ist dann wirklich zu einer massiven Überflutung gekommen. Und wir selbst auch im Feuerwehrhaus haben das Glück gehabt, dass wir mit einem blauen Auge, wenn man so sagen darf, davon gekommen sind. Es ist dann bei uns so, dass wir auch seit einem guten Jahr ein großes Rückhaltebecken in der Katastralgemeinde Grünau, das ist der Ackschussgraben, dort ein großes Rückhaltebecken war, das uns auch, kann man sagen, sehr viel aufgefangen hat, dass nicht die Ortschaft komplett unter Wasser steht. Was bei den anderen Gemeinden durch die Zubringer, durch die Seitenbecher nicht der Fall war, weil dort keine Reduktionsbecken waren, nur Ausgleichsgerinne von der Pillach her. Und das hat sich zugespitzt am Samstag auf Sonntag, wo man einen Höchststand von 5 Meter gehabt hat.
Und ein besonderer Nervenkitzel war bei euch in der Gegend ja, dass die Pillach oder das Wasser der Pillach zuerst kurz zurückgegangen ist, aber dann wieder gestiegen ist, wo manche schon begonnen haben, manche Privathaushalte Hochwasserschutz wieder abzubauen.
Ja, das war speziell war es am Sonntag. Das war dann am Sonntag kurz zuerst eine schnelle Entlastung gegeben und hat aber dann am Nachmittag wieder eine sporadische, spontane Regenmenge wiedergekommen und es ist dann wieder natürlich gestiegen. Es haben manche Leute geglaubt, sie können schon abbauen. Die Prognosen waren gut und die Information seitens des Landesfeuerwehrverbandes, seit der hydrologischen Anstalt, dann es hat wirklich gut funktioniert. Und es ist wieder noch, es sind immer so wellenweise, haben wir dann das Wasser bekommen. Und das ist natürlich dann weitergegangen Richtung Weinburg, Richtung Obergrafendorf. Ne? Nachdem dort der Talkessel ja um einiges breiter wird, hat sich das natürlich anders angelegt. Ne? Und das ist dann eigentlich rausgegangen bis nach alle an Pillach angrenzenden Gemeinden, Wackersdorf, dann Prinzersdorf, Richtung Hornoldstein. Dort natürlich hat sich das Wasser so gesammelt, dass es dort zu massiven Schäden gekommen ist.
Wie habt ihr in dieser Katastrophensituation mit der Bevölkerung kommuniziert?
Ja, unser Kontakt war hauptsächlich schon vorab. Da habe ich die Feuerwehr mit einem normalen Sirenenalarm alarmiert, meine Kameraden. Da natürlich die Leute natürlich dann auch schon beginnen zu schauen. Ne? Wir haben dann auch, das war dann speziell in der Nacht, bevor wir den Alarmcode, den Zivilschutzalarm auslösen haben lassen, sind wir mit Blaulicht und Folgetonhorn durch die ganze Ortschaft gefahren mit den Fahrzeugen, damit die Leute eben schauen und auch Lautsprecher durchsagen. Es wurde aber trotzdem auch sehr gut, muss man sehr gut sagen, auch seitens vom ORF Niederösterreich, also überhaupt ORF, sehr viel beigetragen, dass sie die Leute schon immer vorher informiert worden sind. Also bei uns hat das wirklich sehr viel Sinn gehabt, dass man die Leute wirklich mit dem Folgetonhorn aufwägt und dann zum Schluss ist dann noch der gewaltigen Steigerung des Wassers haben wir natürlich sofort Zivilschutzalarm auslösen lassen. Aber es hat sehr gut funktioniert und bei uns war es auch so, dass der Krisenstab in der Gemeinde besetzt war und der Hauptkrisenstab im Feuerwehrhaus, wo wir Gott sei Dank durch Eigensicherungen nicht überschwemmt worden sind. Es war sehr, sehr, sehr knapp. Also mit normalen Bussen hätte man zum Feuerwehrhaus nicht mehr zufahren können. Mit den großen Fahrzeugen ist es noch gegangen, weil die eine andere Warttiefe haben. Aber es war eine sehr zugespitzte Sache und wie gesagt, ich bin in der Nähe des Feuerwehrhauses zu Hause und ich habe 70, also 60 Jahre kein einziges Wasser im Keller gehabt und habe es diesmal auch mit 17 Meter Wasser drin gehabt. Also man muss schon sagen, die Leute sind zu Fuß durchs Wasser geworden, haben uns mit Essen, Verpflegung gebracht und vollkommen gedankt. Und es ist eigentlich schon was Schönes. Und was man auf alle Fälle gesehen hat, dass das Wasser wirklich Kraft hat. Und wenn du beim Hochwasserschutz vorbeifährst und es kracht und knistert, wo du denkst, hoffen wir, es reißt da nichts durch. Und nachdem ich ja Abschiedskommandant und Stellvertreter bin, war ich dann auch in den anderen Gemeinden auseinander, in Kirchberg oder Frankenfels, mit diesen extremen Hangrutschungen.
Dann sprechen wir im Detail über diese Hangrutschungen mit Daniel Häusler. Er ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels. Daniel, von welchem Ausmaß sprechen wir? Wie viele Hangrutschungen, wie viele Murenabgänge hattet ihr da? Kann man das beziffern?
Ja, es sind auf Grünflächen rund 90 Hangrutschungen gewesen. Es sind sicher noch in den Wäldern wenige zu verzeichnen, die noch nicht aufgenommen wurden. Also im Sommer sicher über 100 Rutschungen, die auch bereits bekannt sind.
Welche Möglichkeiten hat man da als Feuerwehr? Was kann man da unternehmen? Was habt ihr gemacht?
Im Prinzip nur Sicherungsmaßnahmen, Evakuierungen. Drei Gebäude haben die Bewohner evakuiert werden müssen. Und ansonsten Begutachtungen mit Landesgeologen sind vorgenommen worden, mit Herrn Bürgermeister auch. In weiterer Folge, während des Einsatzes war da nichts möglich, weil die Niederschlagsmengen doch so hoch waren und eventuell weitere Rutschungen gegeben gewesen wären. Aber jetzt im Anschluss eigentlich über das Bundesheer werden die Sicherungsmaßnahmen eingeleitet.
Über 100 Hangrutschungen, sagst du. Wie behält man als Einsatzleiter den Überblick?
Probieren, dass man einen klaren Kopf behält und nur gemeinsam kann man das dann stemmen, solche Situationen. Ist natürlich auch toll, wenn die Bevölkerung so tatkräftig unterstützt und unter die Arme greift, weil allein hätte man das niemals bewältigen können.
Daniel, lass uns noch über die Evakuierungen sprechen. Wenn der Fluss über die Ufer tritt und ich mit freiem Auge sehe, was da passiert, dann ist das Verständnis für eine Evakuierung vielleicht größer, als wenn die Gefahr abstrakt ist. Wenn ich aus dem Küchenfenster rausschaue und der Berg auf den ersten Blick, der Hang, ausschaut wie immer, aber weil da vielleicht ein Geologe sagt, da droht eine Gefahr. Wie geht's dir da als Einsatzleiter, wenn du anklopfst, wenn du anläutest und sagst, bitte raus aus dem Haus, triffst du da sofort auf Verständnis?
Es braucht schon Überzeugungsarbeit. Also da muss man natürlich schon auf die Bewohner auch einreden, da die Häuser nicht unmittelbar ja betroffen waren, gewisse, aber man nicht gefeit davon ist, dass da wirklich noch etwas nachkommt. Und insofern fühlen sie sich anfänglich schon noch sicher, aber wenn man das ordentlich erklärt, dann haben sie schon die Einsicht da dementsprechend.
All die Orte, die wir jetzt besucht haben, die sind nur wenige Autominuten voneinander entfernt. Fast alle im Bezirk St. Pöltenland. Wir wechseln jetzt den Schauplatz und wir fahren an die A2, die Südautobahn. Vielleicht habt ihr diese Bilder gesehen. Da sind Videos auf WhatsApp und auf Social Media kursiert. Eine völlig geflutete Autobahn. Ein Fluss quer über die gesamte Autobahn in beide Fahrtrichtungen. Es war klar, das war die A2, die Südautobahn. Aber die A2 führt von Wien über Graz bis nach Kärnten. Man konnte anhand des Videos eingrenzen, es muss sich um den Bezirk Mödling handeln. Aber auch Mödling ist ein riesiges Einsatzgebiet mit vielen, vielen Feuerwehren, ein großes Industriegebiet. Und so war es gar nicht so einfach herauszufinden, welche Feuerwehr für diesen Autobahnabschnitt konkret zuständig ist. In Summe waren für diese Doppelfolge, für diese Hochwasserreportage über 100 Telefonate nötig. Und in diesem Fall ist der entscheidende Tipp aus Biedermannsdorf gekommen. So ist der Kontakt zu Emanuel Femer entstanden. Er ist Feuerwehrkommandant in Laxenburg. Die Wassermassen kommen in diesem Fall aus dem Schwechatfluss. Und der Schwechatfluss ist im Bereich Laxenburg-Guntramsdorf und später auch Guntramsdorf-Möllersdorf ausgeufert, über die Felder geflossen bis zur Südautobahn. Für diesen Fall gibt es unterhalb der Südautobahn eigentlich Durchlässe, wo das Wasser abfließen kann, über die Münchendorfer Straße, in die alte Schwechat und auch in den Schlosspark Laxenburg. In Laxenburg gibt es einen wunderschönen Schlosspark mit einem Schloss auf einer Insel in einem Schlossteich. Und dieses Areal könnte im Hochwasserfall geflutet werden, um eben die Ortschaften zu schützen. Allerdings war der Wasserstand so hoch, dass das Wasser am Damm angestanden ist und dann letztendlich über die Südautobahn geflossen ist. Emanuel hat es miterlebt.
Schlussendlich kam es dann eben zu diesen bekannten Bildern, zu dieser Überflutung der Südautobahn in beiden Fahrtrichtungen über diese 8 Spuren.
Wie ist das Wasser über diese Betonleitwand gekommen? Warum ist das Wasser dort nicht angestanden und auf einer Fahrspur geblieben und hat diesen Abschnitt geflutet? Warum ist es übergeschwappt auf die zweite Seite?
Naja, grundsätzlich war es einfach, war dann folgende Situation, dass aufgrund der vorhandenen Mitteltrennung zwischen den baulich getrennten Fahrstreifen der Südautobahn, die werden mittels Betonleitwände getrennt und diese Betonleitwände haben zusätzlich einen Dammeffekt gehabt und das Wasser ist dann weiter mehr oder weniger Richtung Industriezentrum bzw. Richtung Laxenburg geronnen und schlussendlich haben wir uns dann den Entschluss gefasst, dass wir diese Betonleitwände, die als Mitteltrennung dienen, mittels Radlader einreißen wollen. Nur bevor es sozusagen dann dazu kam, dass wir diese Betonleitwand einreißen konnten, hat die Betonleitwand bereits dem Wasserdruck der Schwächert nachgegeben und hat dann über die Felder Richtung Fußballplatz Laxenburg geflutet und wurde dort in dem Bereich dann durch den Hochwasserschutz aufgenommen.
Also echt das Labyrinth fast,
ja? Ja, richtig. Was sicher zwei sehr herausfordernde Szenen waren oder drei herausfordernde Szenen, das waren einerseits Autofahrer, die noch über die Ausfahrt Industriezentrum, die bereits gesperrte Südautobahn verlassen wollten und dann in dem Bereich von den Wassermassen überrascht wurden und die wir dann dort aus den Autos retten mussten, um sozusagen die Menschen ans sichere Ufer zu bringen, beziehungsweise auch weitere Autofahrer, die Sperren im Bereich der Münchendorfer Straße umfahren haben und dann dort ebenfalls im hüfthohen Wasser stecken geblieben sind und dann den Feuerwehrnotruf 122 gewählt haben. Auch diese Personen mussten dann mittels Spezialgerät, sprich mit einem Radlader, geholt werden, weil selbst die Warttiefe der Feuerwehr-LKWs war nicht mehr ausreichend, um diesen Personen rasch helfen zu können. Die haben sich halt einfach selber in Gefahr gebracht, ohne, indem sie einfach diese Absperrungen missachtet haben und geglaubt haben, sie kommen mit ihrem PKW dort noch durch. Das waren sicher sehr spannende Momente. Und ein weiterer spannender Moment war dann wirklich der Moment, wo wir im Schlosspark Laxenburg, den ja viele von uns kennen, durch Wochenendbesuche und durch Familienausflüge, wo wir dort im hüfthohen Wasser versucht haben, Sandsackdämme zu schlichten, um eben Wohngebiete von Flutungen zu bewahren. Und das war dann für mich auch der Moment als Einsatzleiter, wo ich dann, nachdem am Nachmittag bereits die Zivilschutzwarnung für Laxenburg aufrecht war, wo wir dann tatsächlich auch den Zivilschutzalarm ausgelöst haben, um eben die Bevölkerung nicht nur zu warnen, sondern wirklich darauf vorzubereiten, dass wir diese Dammsicherungsmaßnahmen nicht mehr erfolgreich umsetzen können und in weiterer Folge es zu großflächigeren Überflutungen im Bereich Johannesplatz, Münchendorfer Straße, beziehungsweise auch den Siedlungslagen der Guntramsdorfer Straße eventuell nicht mehr verhindern können.
Gerade noch so verhindert werden konnte, ein großes Unglück 10 Minuten mit dem Auto entfernt. Von der A2, der Südautobahn von Laxenburg, geht es Richtung Süden nach Dreiskirchen. Gleich am Samstagabend ist die Feuerwehr Dreiskirchen bei vielen Einsätzen gleichzeitig ausgerückt. Auspumparbeiten und Sturmschäden. An diesem Wochenende war es ja auch ganz besonders windig. Um 22.30 Uhr beseitigen die Einsatzkräfte einen Baum. Und kurz nach Mitternacht, kurz vor dem Zusammenräumen, passiert es dann. Verena von der Feuerwehr Dreiskirchenstadt.
Und genau bei den letzten Wegräumarbeiten schreit ein Feuerwehrkamerad von uns, Achtung. Und in dem Moment ist eigentlich auch schon passiert. Ich habe nur noch kurz nach oben geschaut, habe gesehen, okay, der Baum fällt genau auf mich. Das war nämlich der zweite Baum, was auch so groß war. Und ja, dann ist eigentlich blitzschnell abgelaufen, dass ich eigentlich unter dem Baum schnell gelegen bin. Meine Schulter wurde leicht mitgerissen und das war wie ein schlechter Film eigentlich.
Das heißt, der Baum ist wirklich auf dich gestürzt?
Ja, auf mich und auf eine Feuerwehrkameradin. Der Rest konnte noch gut wegrennen, aber wir waren genau direkt runter. Wir haben zwar auch versucht, wegzulaufen, aber das war so schnell, das ging nicht.
Wie geht's euch da heute?
Ich meine, ich habe schon ein bisschen gebraucht, das zu realisieren. Am Anfang war ich einfach nur geschockt und habe mir Vorwürfe gemacht wegen unserem Feuerwehrauto, weil ich mit dem Feuerwehrauto gefahren bin und es abgestellt habe und das Auto leider auch beschädigt worden ist. Und dann im Nachhinein habe ich gemerkt, okay, meine Schulter tut schon ziemlich weh. Die nächsten Tage wurde sie dann auch blau und hat alle Farben bekommen, von grün bis gelb, lila, alle Farben. Und dann ist mir eigentlich in den Sinn gekommen, dass ich echt Glück hatte, dass ich da oben einige Schutzengel hatte, weil es hätte auch anders ausgehen können.
Absolut. Wie geht's deiner Kameradin?
Meiner Kameradin geht's sehr gut, Gott sei Dank. Die hat nichts davon getragen. Die war genau in so ein Loch, würde ich sagen, also Baumkronenloch, wo nichts war. Ja.
Na bumm.
Und das ist natürlich nicht meine erste Frage, aber weil du es erwähnt hast, du hast dir Sorgen ums Einsatzfahrzeug gemacht. Wie geht's dem Auto?
Relativ gut. Also ich muss sagen, die Motorhaube hat es nicht erwischt. Die hat eine große Delle drinnen. Das wird jetzt dann bald demnächst auch zur Reparatur gebracht und ausgetauscht. Ja, das mussten sie dann mit Vollgas, mit dem Retourgang rausziehen, dass sie wieder rauskommen. Mhm. Das habe ich aber nur so nebenbei mitbekommen. Es gab dann auch noch einen Funkspruch. Den habe ich leider auch nicht mehr realisiert. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren, weil unsere anderen Kameraden waren derzeit noch bei einem anderen Einsatz. Das sind Solarpaneele runtergeflogen vom Dach. Und da war eben auch unser Kommandant, dass der eben auch informiert wird. Dürfte einen Funkspruch gegeben haben, dass eben zwei von uns verletzt sind und dass das eben passiert ist und dass wir den Einsatz jetzt abbrechen. Und das dürften andere Feuerwehr aus der Umgebung auch mitbekommen haben. Und am nächsten Tag habe ich halt sehr viele Nachrichten bekommen, wie geht's dir, was ist passiert? Und ich habe mich halt überhaupt nicht ausgekannt, woher die das wussten.
So macht das die Runde dann, ja.
Das stimmt, ja, das hat Lauffeuer. Und was ich auch dazu noch sagen wollte, ein Riesenlob an meine Feuerwehr, also wie das passiert ist, hat auf einmal jeder geschrien, ob jeder da ist, ob es jedem gut geht. Das ist wirklich eine Sekunde, nachdem der Baum gefallen ist, hat jeder geschrien, geht es jedem gut, liegt keiner drunter. Das war wirklich sehr, sehr emotional, muss ich sagen.
Hm. Und man sieht, es ist ja ein Sturmschaden, Baum über der Straße, ja, wo ein Baum fällt, kommt manchmal ein zweiter nach. Also es ist einfach so ein Routineeinsatz, der dann unberechenbar werden kann. Also dieses Restrisiko, das bleibt auch bei kleinen Einsätzen immer, das vergisst man so leicht.
Das stimmt, eigentlich haben wir ein sehr gefährliches Hobby und das wissen die wenigsten, weil sie denken ja, ist ja nur Baum schneiden oder so.
Verenas Geschichte zeigt ganz besonders, wie schnell sich ein vermeintlich harmloser Routineeinsatz wenden kann. Und was in diesen Wochen alles passiert ist, das ist eigentlich unglaublich. Dabei ist September ohnehin eine Zeit, in der viele Feuerwehren ganz besonders viel zu tun haben, weil Frühling und Herbst sind die Höhepunkte der Feuerwehrfestsaison. Eigentlich ein freudiger Anlass. Aber es ist trotzdem ein Anlass, bei dem alle Hände voll zu tun haben. Weil ein Feuerwehrfest ist primär eine Einnahmequelle, um Equipment anzuschaffen. An diesem Wochenende, Mitte September, hätten in Österreich ganz besonders viele Feuerwehrfeste stattfinden sollen. So auch in Baumgartenberg in Oberösterreich, an der Grenze zu Niederösterreich, direkt an der Donau. Harald Lettner ist Feuerwehrkommandant in Baumgartenberg. Harald, eigentlich war bei euch ja schon alles fürs Feuerwehrfest organisiert und vorbereitet, aber eine Feuerwehr ist nun mal hauptsächlich eine Einsatzorganisation und an einem Wochenende wie diesem, da war kein Platz bei euch für ein Fest.
Ja genau, da hätten wir es geplant gehabt, aber aufgrund der Wettervorhersage haben wir gesagt, das lassen wir lieber bleiben, wir konzentrieren sich auf eine andere Geschichte, was sich halt auch dann bewahrheitet hat, dass wir halt dann auch einige Einsätze gefahren sind, was mit dem Wasser zu tun gehabt haben. Ja, wir haben dann entschieden oder mal ausgemacht, weil wir ja grundsätzlich haben wir schon sehr viel, was wir fürs Festl gebraucht haben, organisiert gehabt. Da haben wir gesagt, wir verschieben es am Wochenende. Das war am Sonntag, haben wir das noch ausgemacht. Und am Mittwoch dann haben wir aber beschlossen, wir lassen es komplett bleiben, weil erstens einmal die Mannschaft hat dann auch war etwas geschwächt. Und wenn man dann die ganze Mannschaft wieder fordert am Fest, das dauert dann auch wieder ein paar Tage. Und ja, wir haben gesagt, es ist wichtig, dass der Einsatz gut gelaufen ist und das lässt sich wieder nachholen. Ne?
Auf alle Fälle. Wir bleiben am Nordufer der Donau. Wir wechseln aber von Oberösterreich zurück nach Niederösterreich, nach Göllersdorf. Im Einsatzgebiet von Feuerwehrkommandant Wolfgang Heindl, da gibt es eine Justizvollzugsanstalt, also ein Gefängnis. Wolfgang, das war bei euch auch eine ganz besondere Situation.
Genau, unser Einsatz hat sich über mehrere Tage gezogen. Wir haben anfänglich Sicherungsmaßnahmen eben durch die Bevölkerung gehabt in der ganzen Ortschaft, im Bachgebiet. Haben parallel dazu einen kleinen Wassereintritt in der Justizanstalt gehabt über das Grundwasser, das andauernd gestiegen ist. Und am zweiten Tag haben wir dann das Problem gehabt, dass der Bach so hoch gestiegen ist, dass eben er drohte, über die Ufer zu gehen. Dann haben wir die Sicherungsmaßnahmen intensiviert und die ganzen Lichtschächte und Einfahrten und Türen und mit Sandsäcken verbarrikadiert. Die Sicherungsmaßnahmen waren leider zu wenig und dann sind über zwei zu Bruch gegangene Fenster halt die Wassermassen in den Keller geströmt und haben innerhalb von einer halben Stunde den ganzen Keller angefüllt. Wir haben dann probiert, eben mit Tauchpumpen zu retten, dass es nicht bis zur ganzen Einfahrt untergeht. Das sieht man auf den super Luftaufnahmen. Und am nächsten Tag haben wir dann Hilfe aus Kärnten gekriegt mit einem KHD-Zug. Die haben dann mit schwerem Gerät, mit einer SPA 250, den ganzen Tag den Keller auspumpt und haben quasi wieder den Keller trockengelegt. Gleichzeitig natürlich ist der Bach auch retour gegangen.
Und was hat das bedeutet für den Betrieb der Justizvollzugsanstalt?
Der Betrieb war in dem Punkt eigentlich nicht eingeschränkt. Die Insassen selber sind alle in ihren Zellentrakten gewesen. Da hat keine oder zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, dass da wer abhanden kommt oder ausbüxt.
Das passiert in Österreich sowieso nie. Magst du noch was loswerden, Wolfgang?
Ich würde mich recht herzlich bedanken bei der Bevölkerung für die Mithilfe und für die Essensversorgung. Also das Lob der Kärntner Kräfte, sie haben noch nie so einen Einsatz gehabt mit so einer Spitzenversorgung. Wir haben aufgetischt, Länge mal Breite. Und das hat einen Spaß gemacht. Und wie gesagt, danke an die Bevölkerung und an alle eingesetzten Kräfte, die bei uns waren. Das war super.
Wir bleiben am Nordufer der Donau. Es geht Richtung Westen, nach Hadersdorf am Kamp. Wir haben ein History-Special zum Jahrhunderthochwasser 2002 aufgenommen, Folge 22. Zu Gast war unter anderem Andreas Thaler. Er war damals Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant in Hadersdorf am Kamp, mittlerweile Altfeuerwehrkommandant. Sein Nachfolger ist Christoph Vierlinger. Christoph, uns interessiert natürlich ganz besonders, wie ist euer Vergleich 2002, das Jahrhunderthochwasser, bei dem ihr in Hadersdorf am Kamp so stark betroffen wart. 22 Jahre später, heute im Jahr 2024. Wie hast du den Unterschied erlebt?
Ja, im Bereich vom Kamptal sind wir ja gebrannte Kinder, was auch das Hochwasser aus dem Jahr 2002 betrifft. Wir haben dann beim jetzigen Hochwasser im Laufe des Freitages dann unsere Einsatzleitung aufgebaut und Gott sei Dank haben meine Vorgänger und auch die Verantwortlichen auf der Gemeinde die Jahre zwischen den Hochwassern genutzt, um einen wirklich gut funktionierenden Hochwasseralarmplan zu erstellen. Das heißt, wir haben am Freitag dann begonnen, eben diesen Hochwasseralarmplan abzuarbeiten, haben da verschiedene Maßnahmen gesetzt, eben Informationen von der Bevölkerung und so weiter und uns auf das drohende Ereignis, wo ja die Prognosen wirklich nicht recht sonnig waren, haben wir uns vorbereitet.
Ja, und mit diesem Wissensstand von 2002, du hast viele Kameraden, die das Hochwasser 2002 damals hautnah miterlebt haben. Wie habt ihr euch heuer vorbereitet? Was waren eure Maßnahmen?
Es hat ja da im Laufe des Wochenendes wirklich horrende Prognosen gegeben, wo eben auch im Raum gestanden ist, ein über 100-jährliches Hochwasserereignis. Und aufgrund dessen haben wir dann dementsprechende Maßnahmen gesetzt. Mittels tausenden Sandsäcken haben wir dann eine Dammerhöhung gebaut, vom Hochwasserschutz, haben zusätzlich KAD-Kräfte angefordert, welche dann aus Niederösterreich und aus Oberösterreich gekommen sind. Wir haben das Mose-Dammsystem errichtet auf einer Länge von 1300 Meter. Und während dem ganzen Trubel, wo wir halt versucht haben oder die Arbeiten durchgeführt haben bei der Dammverstärkung vom Kamp, ist dann ganz plötzlich von der anderen Seite der Gschinsbach ein Hotspot geworden. Also wir waren voll im Arbeiten im Bereich des Kampes. Dann hat eine Dammwache eben einen Dammbruch entdeckt beim Gschinsbach. Wir haben sich das dann sofort angeschaut und alle Kräfte, die was irgendwo im Ortsgebiet im Einsatz waren, unterwegs waren, sofort dort gebündelt, um diesen Dammbruch, wo es schon drüber gerunnen ist und wo der Damm wirklich schon auf manchen kleineren Stellen Leck geschlagen hat, dass wir das in den Griff bekommen, ja. Das hat anfangs gut funktioniert mit Sandsäcken, aber aufgrund dessen, dass der Damm wirklich so durchweicht war, durch die Niederschlagsmengen und auch durch das Wasser, was über den Gschinsbach schon mehrere Tage dahergekommen ist, hat das dann nur bedingt geholfen und wir haben dann in weiterer Folge über die Führungsstäbe Unterstützung durch das österreichische Bundesheer angefordert, was dann in Form von Blackhawks erfolgt ist. Jetzt sind dann Bigbacks eingeflogen worden, einfach, dass man den Dammfuß verstärkt.
Erzähl uns noch mehr über das Dammsystem, das Mose-Dammsystem. Was ist das genau?
Das Mose-Dammsystem ist ein relativ schnell aufzubauendes Dammsystem. Man kann sich jetzt vorstellen, wenn man so eine Länge hat, so wie bei uns die 1300 Meter, wenn man das mit Sandsäcken schlichten müsste auf einer Höhe von 50 Zentimeter ungefähr, ist das natürlich ein immenser Manpower-Aufwand. Man braucht sehr viele Sandsäcke, sehr viel Sand und so weiter. Und dieses Mose-System, das sind zusammengenähte Big Bags, sind mehrere Big Bags hintereinander genäht. Das ist zusammengefalten, nimmt sehr wenig Lagerplatz weg. Es wird dann von den Einsatzkräften aufgefalten und wir haben das dann mittels Mischwegen über die Rutsche hinten, also Betonmischwegen über die Rutsche hinten befüllt und so ist ein Aufbau wirklich sehr schnell vorangegangen. Speziell im Hochwasserfall ist der Zusammenhalt ganz wichtig, nicht nur zwischen den Einsatzkräften, also Rotes Kreuz, Polizei, Bundesheer, Feuerwehr und so weiter. Bei dem Zeitpunkt, wo es zu einem Dammbruch gekommen ist beim Gschinsbach, haben wir, wie gesagt, alle Einsatzkräfte abgezogen, um dort eben die Sandsäcke hinzukarren. Parallel zu diesen Arbeiten ist aber das Mose-Damm-System aufgebaut worden, mittels Mischwegen und so weiter. Und diese Arbeiten haben dann Personen aus der Bevölkerung übernommen. Das heißt, die haben gesehen, die Feuerwehr müssen weg. Wir haben einen anderen Hotspot, aber der Damm ist trotzdem weiter aufgebaut worden. Und das war wirklich, wirklich schön mit anzuschauen, dass man in so einer prekären Situation wirklich zusammenhilft.
Ganz besonders großen Zusammenhalt gibt es auch im Bezirk Bruck an der Leiter. Wir springen zum Abschluss zur Freiwilligen Feuerwehr Pachfurt. Das ist ziemlich genau zwischen Bratislava und dem Neusiedlersee, also an der Grenze zwischen Niederösterreich und dem Burgenland. Aber warum bildet gerade die Feuerwehr Pachfurt Schlusslicht bei dieser Episode? Ja, weil das Hochwasser hier zeitversetzt angekommen ist. Wo andererorts schon Hochwasserschutz wieder abgebaut wurde, das sind die Wassermassen in Bruck an der Leiter erst richtig angekommen. Bei mir ist Sandro Pschiedl, er ist Feuerwehrkommandant in Pachfurt. Sandro, welche besondere Geografie, welche Topografie habt ihr in eurem Einsatzgebiet? Warum ist das Hochwasser bei euch ein paar Tage zeitversetzt erst richtig angekommen?
Bei uns war das Problem, dass der Niederschlag bei uns in der Region sehr hoch war und durch die ganzen Drainagierungen von den ganzen Ackerflächen das Wasser von der ganzen Umgebung bei uns dann zusammenläuft, sprich auch in Rohrau in den Scharndorfer Graben, der dann in weiterer Folge normal in die Leiter abfließt. Dadurch, dass aber der Niederschlag am Leiterursprung, also in der Neustädter Gegend, auch sehr hoch war und das ganze Wasser dann ja, im Endeffekt zwei Tage später bei uns dann durchkommen ist vom Leiterfluss, hat es dann einen Rückstau vom Leiterfluss in den Scharndorfer Graben gegeben und da die ganzen Drainageentwässerungen haben dann von der anderen Seite das Wasser nachgeschoben und darum haben wir dort dann so einen hohen Wasserstand gehabt und den nicht abfließen lassen können, natürlich.
Und das war de facto eine Premiere. Ihr hattet sogar die Berufsfeuerwehr Wien bei euch zu Gast im Einsatzgebiet.
Genau, richtig. Also wir haben dann infolge dessen, dass der Pegel in dem Graben so hoch gestiegen ist und der Damm dann schon erste Schwachstellen aufgewiesen hat, den Damm gesichert mit ungefähr 10.000 Sandsäcken und rund 220 Tonnen Kantbruchmaterial und haben dann mit insgesamt rund 30.000 Liter Pumpleistung pro Minute unterstützt durch die BF Wien, dann das Wasser über den Sekundärdamm in eine Retentionsfläche gepumpt. Genau, und das waren so die Pumpmaßnahmen, die was dann über 3,5 Tage circa aufrecht erhalten wurden, dass man den Pegelstand in den Graben relativ tief hält, damit der Damm gesichert ist. Und natürlich auch ein Riesendankeschön an alle, die da vorhin unterstützt haben. Es waren auch sehr viele Freiwillige, die uns mit Essen, Trinken versorgt haben, die ganzen Tage über. Also das war echt ein super Zusammenhalt in der ganzen Gemeinde.
Und ich glaube, das ist wirklich der Tenor in dieser Hochwasserreportage hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Im ersten Teil, Folge 71, könnt ihr gerne noch nachhören. Und auch in dieser Folge, bei all dem, was passiert ist, alle Einsatzkräfte sagen, der Zusammenhalt, der war wirklich unglaublich. Vielen Dank, dass ihr bei dieser Doppelfolge zum Jahrhunderthochwasser 2024 dabei wart. Vielen Dank an alle, die hier ihre zum Teil wirklich bewegenden Geschichten erzählen. Und vielen Dank auch, dass ihr dabei seid. Für diese Doppelfolge haben wir über 100 Telefonate geführt. Ich freue mich also sehr, wenn ihr die Folge teilt. Bis zum nächsten Mal hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut Wehr.